Aktien und Aktienfonds. Aktien und Aktienfonds gehören in diesen unsicheren Zeiten schlichtweg nicht ins Depot. Und vergessen Sie ganz schnell den Standardspruch Ihres Bankberaters, das müssen Sie langfristig sehen. Meist ergänzt er diesen Satz mit einem verschwörerischen Senken der Stimme und den Worten: Schon Costolani hat gesagt, Aktien kaufen, Schlaftablette nehmen und wenn Sie aufwachen, sind Sie ein reicher Mann. Ich sage dazu, absoluter Blödsinn. Wer im Jahr 2000 Internetaktien gekauft hat, hat am besten die ganze Packung Schlaftabletten genommen, denn in diesem Leben wird er die Einstandskurse mit Sicherheit nicht mehr sehen. Wer vor 10 Jahren Allianz-Aktien gekauft hat, hat heute nur noch ein Drittel seines damaligen Geldes. Wie langfristig darf's denn sein? Ich kaufe meine Aktien doch nicht als nette Erinnerung für meine Urenkel. Natürlich müssen Sie sehr wohl darauf achten, wann Sie welche Aktie oder welchen Fonds kaufen und wann Sie wieder verkaufen und Gewinne mitnehmen oder Verluste begrenzen. Aktie ist immer auch Risiko. Solange Chance und Risiko in einem vernünftigen Verhältnis stehen, ist die Aktie ein tolles Investment, an dem man per Saldo nicht vorbeikommt, aber alles zu seiner Zeit. Es gibt Zeiten, in denen müssen Sie Aktien haben, und es gibt Zeiten, in denen dürfen Sie keine Aktien haben. In einer Zeit, in der ein großer Teil der Finanzwelt einen Zusammenbruch zumindest für möglich hält, darf ich als konservativer Anleger Aktien einfach nicht haben. Für harte Hunde, Daytrader und Profizocker ist das etwas anderes. Die können sich auch in solchen Märkten mit schnellem Kauf und Verkauf austoben. Das sind aber Dinge für absolute Profis. Und selbst unter denen kenne ich viele, die mehr als ein Vermögen verloren haben. Wenn Sie das riskieren wollen und können, bitte sehr. Aber das geht auch mit Toto und Lotto oder einem Spielbankbesuch. Der ist unter Umständen auch noch unterhaltsamer. Für den konservativen, privaten Anleger heißt es in diesen brandgefährlichen Zeiten ganz klar: Finger weg von Aktien und Aktienfonds. Dazu gehören natürlich auch alle Derivate und sonstige Wetten. Eine Ausnahme gibt es allerdings. Wenn Sie einen Fonds-Sparvertrag haben, in den Sie monatlich 100 Euro einzahlen, sind Sie fast schon gezwungen, diesen weiterlaufen zu lassen. Denn dieses Ansparmodell ist ja genau dafür ausgelegt. In Zeiten, in denen die Aktien sehr teuer sind, bekommen Sie für Ihre 100 Euro nur wenige Aktien. Bei fallenden Kursen bekommen Sie jeden Monat mehr Aktien für Ihre 100 Euro. So ergibt sich im Schnitt ein günstiger Gesamtkurs für all Ihre Aktien. Wenn Sie also nicht zu 100% davon überzeugt sind, dass die Welt untergeht, und das bin ich selbst ja auch nicht, dann müssen Sie dieses Fonds-Sparmodell durchziehen. Viele Experten erzählen uns seit Monaten, dass die Aktien im langjährigen Vergleich so unglaublich günstig sind. Meist wird dann noch das sagenhaft niedrige KGV ins Feld geführt. KGV steht dabei nicht für Kölsch-Geldverhältnis, was sicherlich manchmal aussagekräftiger wäre, sondern für Kurs-Gewinn-Verhältnis. Errechnet wird der Gewinn eines Unternehmens. Danach wird dieser auf die Anzahl der existierenden Aktien aufgeteilt. Anschließend weiß der Anleger: Aha, die Pfefferminzia AG hat 5 Euro pro Aktie verdient. Der Kurs der Pfefferminzia Aktie steht bei 50 Euro. Kurs dividiert durch Gewinn ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Pfefferminzia AG 10 Jahre lang den gleichen Gewinn erwirtschaften muss, damit der Aktienkurs bezahlt ist. Jetzt reicht es wieder mit der Mathematik. Wechseln wir zurück zur Logik. Dieser Gewinn, mit dem gerechnet wird, ist ja der Gewinn vom letzten Jahr. Wenn also die Konjunktur in den Keller geht und das Unternehmen im nächsten Jahr keine 5 Euro pro Aktie verdient, ist das gemeldete KGV nicht einmal das Papier wert, auf dem es verbreitet wurde. Oft schätzen die Analysten auch die Gewinnerwartung für das kommende Jahr, um dann eine neue Zahl zu berechnen. So prognostizierten diese Analysten im Sommer 2008, als die Probleme schon zur Decke schwappten, noch immer eine Gewinnsteigerung der S&P-Unternehmen für 2009 in Höhe von 30%. Ein Gewinnrückgang ist aber viel realistischer. Also ist dieses KGV wieder einmal nichts anderes als ein wunderbares Instrument, um dem arglosen Investor eine heile Welt und tolle Kaufgelegenheiten vorzugaukeln. Man muss nur am G so lange schrauben, bis eine tolle, niedrige Bewertung rauskommt. Achten Sie in den nächsten Monaten mal darauf, wie oft Ihnen die Experten erklären, dass das KGV so historisch niedrig ist. Zuvor sollten Sie allerdings ein Gitter vor Ihrem Fernsehgerät anbringen, damit es nicht so teuer wird, wenn Sie aus Zorn mit Flaschen oder Fernbedienungen werfen. Hinzu kommt, dass die Bilanzierungsrichtlinien, nach denen ein Unternehmen seinen Gewinn für das KGV berechnet, immer mal wieder angepasst werden. Merkwürdigerweise immer so, dass der Gewinn höher ausfällt als nach der alten Methode. Ich will Sie nicht mit buchhalterischen Details langweilen, daher nur ein Beispiel. Im Jahr 2005 wurden die Bilanzierungsrichtlinien für sogenannte Goodwill-Abschreibungen geändert. Die KGV-Zahlen sahen durch diese Änderung für einige DAX-Unternehmen nach 2005 um 20% besser aus als noch im Jahr zuvor. Man kann sie also absolut nicht mehr miteinander vergleichen. Dennoch schwärmen die Experten ständig von den historisch niedrigen KGVs. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Aktienmärkte zu analysieren. Welche Methode auch immer in diesen Tagen zu Rate gezogen wird, das Ergebnis ist ernüchternd. Eine weit verbreitete Methode ist die Wellentheorie. Die besagt, vereinfacht ausgedrückt, dass sich, ähnlich wie in der Natur, auch wirtschaftliche Entwicklungen, ja sogar Aktienmärkte in Wellen bewegen. Diese Theorie ist unter dem Namen Elliott-Wellen bekannt. Sie wurde von dem Amerikaner Ralph Nelson Elliott in den 20er Jahren entwickelt und in den 70er und 80er Jahren von Robert Proctor weiterentwickelt. Proctor gelang es auf diese Weise, sowohl den Aktienboom der 80er Jahre als auch den Crash von 1987 zuverlässig vorherzusagen. In weiteren Studien der Wellenbetrachtung warnte Proctor bereits 2002 vor exakt dem Szenario, das wir 2008 durchlebt haben. Er kündigte die faulen Immobilienkredite mit anschließender Kreditklemme der Banken als Ursache für einen weltweiten Finanzkollaps an. Proctors umfangreiche Analyse der Wellen von 1780 bis heute lässt ihn zu der Schlussfolgerung gelangen, dass der Dow Jones in der jetzt anstehenden Welle bis in den dreistelligen Bereich, also unter 1000 Punkte, fallen wird. Das klingt vollkommen durchgeknallt und allein der Gedanke an ein solches Schlachtfest übersteigt die Vorstellungskraft des Anlegers. Proctors Erläuterungen sind jedoch absolut plausibel und es ist faszinierend, wie exakt er im Jahr 2002 bereits die Ereignisse von 2007 und 2008 angekündigt hat. Sollte er auch diesmal recht haben, dann bleibt nur noch die Besinnung auf die US-Dollar-Note in God We Trust. Wenn Sie diese Gedanken laut in der Öffentlichkeit äußern, werden die Leute vermutlich die Kinder von der Straße holen, wenn sie vorbeikommen. Das will und kann sich im Augenblick niemand vorstellen. Mir selbst fällt es schwer, einem solchen Extremszenario zu folgen. Dazu bin ich zu sehr Optimist. Dennoch muss zumindest die Möglichkeit einer solchen Entwicklung im Hinterkopf gespeichert sein. Wenn die klassische Chartanalyse herangezogen und der langfristige Chartverlauf des DAX seit 1960 betrachtet wird, so sticht eine reinrassige Doppeltop- oder auch M-Formation ins Auge. Die heißt so, weil sie wie ein M aussieht. Das M beginnt in einem Bereich um 1000 Punkte. Die beiden oberen Spitzen des M liegen bei etwa 8000 Punkten in den Jahren 2000 und 2007. Dazwischen liegt das Tal mit 2300 Punkten aus dem Jahr 2003. Die Charttechnik erkennt darin eine ausgesprochen hohe Wahrscheinlichkeit für eine Vollendung des M. Die wäre erreicht, wenn der Index wieder am Ausgangspunkt angekommen ist, also im Bereich von etwa 1000 Punkten im DAX. Auch die Chartanalyse bietet keine Garantie, dass es so kommt, aber die Summe der Indizien ist mehr als nur beängstigend. Auch in den Jahren 2000 und 2001 konnte sich absolut niemand vorstellen, dass wir binnen 2 Jahren von 8000 Punkten auf 2300 Punkte einbrechen könnten. Das lag schlicht und ergreifend außerhalb jeder Vorstellungskraft. Umgekehrt konnte sich im Jahr 2003 niemand vorstellen, dass sich der DAX innerhalb von nur 4 Jahren mehr als verdreifachen würde. Seien Sie sich also darüber im Klaren, dass das Undenkbare durchaus immer mal wieder Realität wird. Besonders an den Börsen. Nur weil etwas nicht sein soll, heißt es nicht, dass es nicht doch so sein wird. Ursache des Absturzes damals war nur eine Überbewertung eines kleinen Teilsegments, nämlich der Internetaktien, die zu diesem Kursverfall rund um den Globus geführt hat. Anfang 2006 standen wir ebenso bei 6.000 Punkten wie im Sommer 2008. Aber im WM-Jahr war weit und breit keine Krise in Sicht. Im Gegenteil, am Horizont nur blühende Landschaften und boomende Weltwirtschaft, Asienaufschwung ohne Ende. Im Sommer 2008 wird dagegen über das mögliche Ende der Welt diskutiert. Wenn es schon nicht ganz so schlimm wird, darin ist man sich einig, wird es zumindest ganz schön eng werden. Und eine Rezession scheint unausweichlich. Zusammengefasst, die Risiken stehen im Herbst 2008 in keinem vernünftigen Verhältnis zur Chance und zur Realität. Also Finger weg von Aktien, bevor sich die Situation nicht grundlegend geklärt hat.